Leaders and Missions. Der Podcast für Visionäre, Gestalter und alle, die Wirtschaft, Gesellschaft und Innovation aktiv mitgestalten. Wir sprechen mit Menschen, die uns dadurch inspirieren, was sie auf den Weg bringen. Mit Macherinnen, Kreativen und Leadern, die durch ihre Visionen und Missionen den Wandel vorantreiben. Ich bin Carolina und heute spreche ich mit Fabian Westerheide.
Wo er gesagt hat, ich habe früher 4-5 Monate gebraucht, jetzt dauert es 2 Tage, weil ich Modell trainiert habe, das sehr, sehr lange durchrechnet, aber kommt was Tolles raus. Sie bauen Modelle für ihre Mitarbeiter und die Mitarbeiter kriegen jetzt Budgets für KI-Tokens. Also die haben einen Supercycle berechnet für Energie und da hat die Mitarbeiterin gesagt, ich brauche mehr Volumen, mehr Rechenkapazität und dann wird das freigegeben heutzutage, weil auf einmal das Constraint die KI-Intelligenz ist.
In der heutigen Folge vom Bastu Talk live von der Fachmesse BastuBas 2026 in Berlin heiße ich Fabian Westerheide willkommen. Er ist Buchautor, hat die Konferenz Rise of AI gegründet und investiert seit 2014 in KI-Unternehmen. Und hier auf der BastuBas stand er gerade noch mit der Keynote auf der Bühne zum Thema KI im Mittelstand. Herzlich willkommen, Fabian.
Ja, danke schön für die Einladung. Guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, je nachdem, wann man sich den Podcast anhört.
Genau. Wir haben ein paar Live-Zuhörer dabei. Das ist ganz besonders. Aber dennoch kann man sich ja alles noch später einmal anhören. Das heißt, niemand wird ausgeschlossen von dem, was wir jetzt laut denken gemeinsam. Fabian, du gehörst zu den Pionieren in Sachen KI in Deutschland. Gab es für dich so einen Schlüsselmoment, der dir, ich sag mal, das Potenzial dieser Technologie offenbart hat?
Ja, also ist der Schlüsselmoment war für mich 2014, 2015, als die jetzige Welle rauskam. Also dass man festgestellt hat, man kann Deep Learning, eine Technologie aus den 90ern und 80ern, mit den aktuellen Chips von Nvidia kombinieren und kann den Maschinen das Lernen beibringen. Und das war für mich so ein Aha-Moment. Oh, die Maschinen können jetzt nicht nur Wissen ausspucken, sondern mitlernen. Und das, was bis heute besteht, also das ist der Kern von dem, was wir heute haben. Und dann war der zweite Moment, also es war erstmal sehr viel Potenzial. Habe ich auch mich mundfusselig geredet. Und als ChatGPT rauskam, das habe ich vorher schon gemerkt, ich war vorher schon drin. Aber als das viral ging und jeder es auf einmal nutzen konnte, das war so, jetzt hat sich das Potenzial in Realität gewandelt. Das war so der große Durchbruch, wo alle sagten, boah, du machst KI, du warst ja so visionär. Ich sagte, ja, war eine Durststrecke bis dahin. Aber jetzt hat es jeder verstanden, jetzt ist es bei jedem auf dem Schirm. Ich habe die Frage gestellt hier auf der Konferenz, wer nutzt KI? Seit 2016, 2 Leute. Und wer nutzt KI seit ChatGPT draus ist? Alle.
Und damit sind wir schon bei dieser Branche. Welche Rolle spielt KI aktuell in der Mobilität?
Ja, so wie bei jedem Unternehmen. Also alles, was am Schreibtisch passiert, was Daten sind, wo E-Mails geschrieben wird, da kann ich KI verwenden. Prozesse, Buchhaltung, Accounting, Recruiting, Reportings, Steuern. All das kann ich mit KI machen. Das betrifft jedes Unternehmen. In der Mobilitätsbranche selber ist es, und da werden wir später noch tiefer einsteigen, ein bisschen langsamer. Ja, wir reden hier von der Hardware, wir reden hier von der physischen Flotte. Das sind so die Kleinigkeiten, die Prädiktion in der Wartung, die Personalplanung. All diese Sachen kann ich automatisieren und besser mit der KI machen, aber trotzdem habe ich immer noch ein physisches Gerät, das fährt. Wir sehen hier draußen in unserer kleinen Glaskugel ganz viele Busse und die sind alle ganz modern und trotzdem sind die noch nicht autonom. Das braucht also noch eine Generation oder zwei, bevor wir eigentlich auf den Wettbewerb der rein autonomen Anbieter kommen.
Und diese Branche spricht ja gerade ganz viel von Echtzeitdaten. Welche Daten braucht KI denn tatsächlich, um sich in dieser Branche weiterzuentwickeln? Also sind das wirklich Echtzeitdaten?
Ne, sie kann eigentlich alle Daten gebrauchen, aber es kommt darauf an. Ich brauche nicht immer die Echtzeitdaten, wenn ich nicht in Echtzeit agiere. Also wenn ich, früher hat sich jemand an die Brücke gestellt für eine Behörde und hat Strichliste geführt, wie viele Autos und LKWs hier über die Autobahn fahren. Jetzt habe ich da eine Kamera und die anonymisiert die Zeichen, aber führt die Strichliste und da habe ich jetzt Echtzeitdaten. Die werden aber nicht in Echtzeit gebraucht, sondern einmal im Jahr gebraucht, um neue Autobahnen zu planen und die Auslastung zu machen. Und so ist es auch mit dem Bus. Man sollte die Daten aufzeichnen, wer steigt wann wo aus, anonymisiert, also Privatsphäre schützen, nicht gucken, war das jetzt Mann, Frau und welche Hautfarbe, sondern einfach nur Mensch, Hund, Kinderwagen, wo steigen die Rollstuhlfahrer ein und aus, um das dann in der Tourenplanung zu berücksichtigen, wie lange muss ich hier einplanen für den Halt, damit einfach das Produkt später besser wird. Ja. Aber das muss nicht Echtzeit passieren, ich muss hier nur die Echtzeitdaten aufzeichnen, weil sonst sind die weg.
Eine Frage, künstliche Intelligenz ganz konkret für mittelständische Busunternehmen. Ja. Lass uns mal gemeinsam laut denken, wo könnte der größte Mehrwert liegen? Also so ganz pragmatische Einsatzfelder, mit denen man starten könnte.
Ja, haben wir schon angefangen.
Ja, haben wir angefangen.
Also A, sich einfach einen Firmenaccount bei Gemini, Claude, ChatGPT zu holen, kostet nicht so viel, und den zu benutzen für alles, was Text ist. Mhm. Angebotserstellungen, Kündigungsschreiben, Recruiting, also wenn man klein ist und das eh alles über die Inbox und den E-Mail-Account läuft. Jede E-Mail, die beantwortet werden müsste und nicht nach mit einem Ja, ich bestätige geht. Also ich habe eine 30-Sekunden-Regel. Wenn ich die E-Mail sofort beantworten kann, mache ich es. Ja. Wenn nicht, sammle ich sie, packe sie in meine KI rein und kriege eine bessere, strukturiertere E-Mail zurück und ich musste nicht 100 Zeichen Text nochmal tippen, so ungefähr.
Ja.
Also in jeden E-Mail-Dialog, in jedes eigentlich Dokument, was erstellt wird. Mhm. Das sind immer die einfachen Sachen. Das trifft erstmal jedes Unternehmen, aber es betrifft auch das mittelständische Busunternehmen. Routenplanung, Fahrtenplanung, Preise, all das lässt sich machen. Da gibt es aber meistens Experten für. Also wenn ich zum Beispiel jetzt Buchhaltung automatisieren will, gibt es die Firma Mika AI in Berlin.
Ja.
Die hilft einem mit einer Dativ-Schnittstelle, das direkt dem Steuerberater zu geben. Effekt, man zahlt, sagen wir mal eine Zahl, 150 Euro im Monat statt 1500 Euro, also 90% Reduktion der Kosten mit einem schnelleren Ergebnis.
Ja.
Weil wenn ich jetzt dem Steuerberater die Zahlen kriege, kriege ich die nach 3 Monaten zurück. Ich kann keine Firma auf der Vergangenheit führen. Dort habe ich eine Cashflow-Berechnung und eine Umsatzkostenberechnung. All das kriege ich in Echtzeit und kann auf einmal wieder zahlengetrieben meine Buchhaltung auch führen und führe die nicht mehr nur, damit das Finanzamt nicht meckert am Ende.
Mhm.
Also das heißt, die Einführung sorgt für konkrete Vorteile, nicht nur Kosteneinsparungen, sondern mehr Einblicke. Und dann halt Preispolitik, gibt es zum Beispiel KIs, die in Echtzeit die Preise optimieren, die halt wissen, wie man richtige Preise setzt, so Airlines zum Beispiel, ganz Klassiker, die haben einen Algorithmus dahinter, der ganz genau weiß, zu welcher Sekunde wer gerade bucht, welcher Preis er zahlt.
Mhm.
Und das ist natürlich auch für Busunternehmen relevant, wenn sie Tickets verkaufen, ja, ist immer die Frage, welcher Kontingente man geht. Lead-Generierung, Partnerschaften, also nicht nur die Leads, die reinkommen, Kundenanfragen schneller zu beantworten und auch personalisiert zu beantworten, sondern auch einfach mal eine Datenbank zu erstellen, boah, mit welchen Kunden möchte ich einfach mal reden, wer sind die Ansprechpartner, das dauert eine halbe Stunde und dann habe ich eine ganze Excel-Liste voll mit potenziellen Namen und dann kann ich immer noch abgleichen, wen ich kenne und wen ich nicht kenne und wo ich mal dran gehen sollte.
Ja. Ja, und grundsätzlich alles, was schreibt.
Ja, alles, was am PC ist.
Ja, genau. Alles, was schreibt, also alles was einen auffällt, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ganz oft, gerade wenn man jetzt nicht der Typ ist, der einfach super schnell aus dem Kopf eine E-Mail vorformuliert, ja. Ich finde, das ist ein Geschenk zu sagen, ich strukturiere erstmal, also ich gebe erstmal unstrukturiert aus und dann schreibt die KI eine sehr on the point, eine scharfe E-Mail, wo auch klar ausgedrückt wird, was ich möchte. Und wir wissen alle, je später der Tag wird, desto schlechter funktionieren wir. Es ist leider so, dass wir dann einfach ein Stück weit Abi verlieren. Ist eine Chance für gerade für Menschen mit sehr viel wechselnden Aufgaben am Tag, auch am Ende des Tages, auch noch eine sehr klare Kommunikation zu führen.
Und du hast da was Wichtiges gesagt. Also zum einen die Personalisierung. Ich sage ganz bewusst von vornherein per Du, warm, freundlich, kenn die Person.
Ja.
Oder kennen sie nicht, ist eine kalte Anfrage, professionell. Das heißt, ich gebe den Ton vor und personalisiere meine Kommunikation auch schriftlich und schicke nicht allen das Gleiche.
Ja.
Und das andere ist, es gab eine Studie in den USA über die Härte der Urteile von Richtern über den Tag.
Mhm.
Und nicht nur gegenüber dem, wer da sitzt, ja, also Biases gegenüber zum Beispiel Afroamerikanern, sondern einfach über den Tag. So ein Richter, die kurz vor der Mittagspause stehen oder kurz vor Feierabend, haben viel härtere Urteile verhängt als wenn sie gerade satt waren.
Mhm.
Warum? Weil der Zuckerspiegel lässt unsere Stimmung sinken, wir haben einfach keinen Bock mehr und dann sind wir nicht mehr so geduldig und so menschlich. Ergo, so sorgt eine KI dafür, dass wir, wenn die zum Beispiel Gerichtsurteile prüft oder selber verfasst, dass die Mittelwert fairer ist.
Ja.
Weil die Schwankung geht raus.
Ja.
Und das wäre für mich so ein Fall, eigentlich macht die KI die vorjuristische Betrachtung, entscheidet das selber auf objektiven Faktoren und der Mensch gibt den menschlichen Faktor dazu. Nein, das ist ein Sonderfall, hier hast du vielleicht eine Prämisse, die falsch ist, aber gleichzeitig ist sie objektiver. Die würde nie nach Hautfarbe urteilen oder nach Nachnamen urteilen. Es sei denn, wir bringen es ihr bei.
Ja.
Und also ich, wie gesagt, menschliche Schwächen ausgleichen.
Ja, sie nimmt halt diese ganze Emotionalität, die einen ja auch triggern kann, raus aus der Kommunikation und sorgt dann dafür, dass weniger Reibung entsteht und dadurch alleine Prozesse leichter vorwärts kommen.
Oder mehr Reibung. Also meine Frau schreibt, wenn die mit Dienstleister im Eventgeschäft genervt ist, sehr kantige E-Mails. Da steht drin, und dann lese ich das, dass so das triggert die Person drüben. Ja, soll auch so sein, ich bin pissed. Ja, weil der Dienstleister muss hinterherlaufen. Was, wir zahlen denen Geld für etwas und wir müssen denen ständig hinterherlaufen, damit sie uns ein Angebot erstellen. Da muss irgendwann schon die scharfe E-Mail sein, sagen, willst du einen Auftrag oder nicht? Mhm. Ja, oder habt ihr es nicht mehr nötig, so ungefähr. Das ist so, das kann man auch gezielt benutzen.
Mhm. Das stimmt, das kann man gezielt benutzen. Oder man versucht, den Hebel umzudrehen, ähnlich wie bei Kindern. Ich weiß, du hast auch Kinder im Alter, wo es manchmal nicht so einfach ist, in eine sachliche Diskussion einzusteigen. Aber wenn man sie an Bord holt, dass sie selber die Entscheidung für sich treffen, ich will das, dann fängst du plötzlich an, nicht in der Push, sondern in einer Sogwirkung zu arbeiten und kommst leichter hin. Och. Und es fühlt sich für alle ein bisschen besser
an. Also unser Sohn ist nur in der Ich möchte. Ja. Also der ist so willensstark geworden, der ist jetzt 2, kann noch nicht reden, aber der ist so willensstark, dass es eher immer so, Papa möchte jetzt essen, Papa muss auf Toilette, Papa muss sich anziehen und wenn ich mich nicht schnell genug bin, zieht er mir die Hose aus. Mhm. Ja, und dann dauert es noch länger. Mhm. Wir haben also sehr viel Autonomie zugelassen, weil ich total neugierig bin, wie sich so ein Genom entwickelt und eine Persönlichkeit entwickelt, wenn man es in eine Ja-Umgebung packt.
Ja. Und? Übertragen auf einen Business-Kontext?
Eine Ja-Umgebung für Mitarbeiter.
Ja.
Fehler erlauben, Fehler zulassen, Menschlichkeit zulassen.
Ja.
Noch krasser, habe ich mir Person angesprochen, die macht Stimmungsarbeiten. Mhm. Das heißt, sie sagt, oh, ich weiß nicht, ob ich in der Stimmung dafür heute bin. Sagen wir Sales. Nee, da habe ich heute kein Gefühl für, ich mache was anderes. Mhm. Mache ich auch. Es gibt Tage, da zwinge ich mich dazu und andere Tage, da fließt es. Mhm. Und ich arbeite eigentlich so, dass ich Wochenziele habe. Mhm. Und es gibt mal so Montag, da fange ich direkt mit dem wichtigen Blog an. Mhm. Und es gibt Montag, da mache ich erstmal 3, 4, 5, 10, 20 E-Mails, so Kleinzeug. Je nachdem, welcher Stimmung ich bin. Mhm. Und das geht natürlich, weil ich mit einer KI schneller bin und ich mir besser einteilen kann, wann ich die Produktivität erreiche.
Okay, du hast gerade was gesagt, weil du schneller bist. So, das ist das, das bekomme ich selber auch oft gefragt. Wie viel schneller bist du denn?
Also ich habe es ausgerechnet, ich habe einen Tokenverbrauch von 200.000 im Monat und den hochgerechnet komme ich auf ungefähr 30.000 Euro, die ich einspare. Also einspare nicht an Anwälten, nicht an Praktikanten, nicht an Mitarbeiter. Ich hatte früher in meinen Firmen 4, 5 Praktikanten. Mhm. Alle weg, brauche ich nicht mehr, habe ich ein GPT für programmiert. Mhm. Ich habe noch eine Assistenz, die kostet deutlich weniger, weil es pro Stunde auf Demand ist. Aber auch die würde ich gerne mehr kürzen. Weil ich feststelle, sie braucht für Sachen 2, 3 Stunden, die habe ich mit einer KI 2 Minuten gelöst, weil ich es jetzt kann. Mhm. Ja, früher war es Abgleichen von Listen. Hier ist eine Teilnehmerliste, bitte gleich nochmal ab. Und die Fehlersuche geht mit einer KI sofort. Und dann ist immer die Frage, was kann ich also noch delegieren an Menschen und was kann ich eigentlich automatisieren oder mit einer KI selber machen? Also man selber wird produktiver. Und wie gesagt, bei mir quantifiziert 30.000 pro Monat.
Ja.
Es gibt aber auch Power-User da draußen, wie R7. Der kommt auf einen Millionenumsatz im Jahr, den er an Umsatz generiert, ohne mehr Mitarbeiter zu haben.
Ja.
Weil sie auf einmal Reports erstellen, weil sie Marketing machen, weil ganz viel automatisiert können. Aber gut, also Forschungsarbeit, wo er gesagt hat, ich habe früher 4, 5 Monate gebraucht, jetzt dauert es 2 Tage, weil ich ein Modell trainiert habe, das sehr, sehr lange durchrechnet, aber kommt was Tolles raus. Sie bauen Modelle für ihre Mitarbeiter und die Mitarbeiter kriegen jetzt Budgets für KI-Tokens. Also die haben einen Supercycle berechnet für Energie und da hat die Mitarbeiterin gesagt, ich brauche mehr Volumen, mehr Rechenkapazität und dann wird das freigegeben heutzutage, weil auf einmal das Constraint die KI-Intelligenz ist.
Mhm. Ich finde das total spannend, weil das ja diese Unternehmensstruktur der Zukunft auch darstellt. Mhm. Und also ich habe in meiner Umgebung auch einige, die quasi ähnlich wie wir quasi AI unterbaut hat, als Second Brain, als Sockel, als Basis. Und ich bin gespannt, wo die Latte irgendwann gehängt wird. Aber ich bin der Meinung, dass, oder das sehe ich an den Daten, die andere sozusagen einem offenlegen, dass es relativ einfach sein wird, hier Dominik von Brück zum Beispiel, Leaders of AI, 6 Mitarbeiter, die haben über 1 Mio. Umsatz pro Mitarbeiter, sind aber nicht Sales-Mitarbeiter, ja, sondern dieses ganze Konstrukt funktioniert so. Die haben über 60 KI-Assistenten und Agenten, halt in unterschiedlichen Levels und haben in jeder einzelnen Säule quasi ein Head-Off reingesetzt. Und das funktioniert. Ja, das ist ein Ausbildungs- und Bildungsinstitut, ja, aber
diese Blackboard zum Beispiel von Christoph Magnussen, Der hat auch gesagt, der hat auf 2 Jahre gleiche Anzahl an Mitarbeiter.
Ja.
Aber er sagt, ich glaube, doppelter Umsatz und 60% mehr EBIT.
Ja, Wahnsinn.
Und ich habe mit meinem Cousin gesprochen, der ist in der Vermögensverwaltung. Und er kam zu mir, ja, KI, mein Wettbewerber, der hatte 150 Mitarbeiter, jetzt hat er nur noch 10.
Ja.
Ich sage, ja, warum? Du machst Vermögensverwaltung, du guckst dir die Daten deiner Kunden an, packst dir ein Modell, generierst einen Report und dann kriegen die eine strategische Empfehlung. Das, wenn du das einmal vorbereitet hast, das ist eine Knopfdrucksache.
Ja.
Ihr schreibt das alles noch manuell. Und das heißt, da ist der Druck. Also der Druck ist erstmal in der Dienstleistung, im KI-Segment. Alle, was Schreibtischjobs sind. Und je physischer das Ganze ist, also auch Busse, desto länger wird es brauchen, weil ähnlich wie in einer Fabrik, es dauert eine Weile, bis man so einen Bus austauscht, bis der semi-autonom ist, bis die Kameras drin sind. Und dann haben wir Datenschutz im öffentlichen Raum und das muss alles gelöst werden. Deswegen dauert KI-Integration in der Old Economy länger, auch wenn die Technologie schon lange gelöst ist.
Ja.
Also seit 10 Jahren sage ich, wir laufen unserem Potenzial hinterher und das Potenzial ist schneller, als wir es realisieren können.
Mhm.
Deswegen, sag ich mal, Entspannung für die Busunternehmen. Heute sich damit zu beschäftigen, ist schon gut genug. Man muss nicht der Schnellste sein, man muss es nur konsequent umsetzen, weil KI ist wie die Globalisierung ein ewiges Projekt.
Ja.
Das ist kein Projektmanagement und dann ist das fertig.
Ja.
Sondern man entwickelt erstmal Prototypen, dann hat man vielleicht einen Chatbot, den man trainiert hat und dann muss man den weiter trainieren und warten und maintainen. Und dann kommt die nächste Idee und die nächste Möglichkeit. Das ist eine Aufgabe auf Lebenszeit jetzt.
Ja, und wenn man sich fragt, wo fange ich denn an, was würdest du sagen? Ich habe auch eine Antwort drauf, aber was würdest du sagen?
Bei den Aufgaben, wo man am wenigsten Bock hat.
Ja.
Also da, wo es bei mir ist es, also ich, Steuererklärung. Das ist so...
Oh, das tut weh.
Oh, das ist so ätzend, weil die Formulare so ätzend sind und immer Fehlermeldungen haben. Und ich fange jetzt immer an, mache die Fotos von Fehlermeldung, gib sie der KI und sage, hier ist die Fehlermeldung, hilf mir. Das geht aber viel schneller, als einen Steuerberater anzurufen und dann nochmal anzurufen und nochmals. Ich gehe über... Ich habe hier Retourenthemen. Ja, so privat. Ich habe Retourenthemen, da habe ich keine Lust zu diskutieren. Sagt der KI, habe ich ein Recht auf Austausch oder Ersatz etc.? Ja, hast du nach den und den Themen? Okay, schreib bitte die richtige E-Mail. Und manchmal kriege ich halt E-Mails von der KI geschrieben und dann beantwortet meine KI von KI geschrieben. Und am Ende sage ich, PS, hätten wir von Mensch zu Mensch auch klären können, aber wir haben halt so viel Bürokratie auch drumherum. Ja, im Vertrieb ist das so. Die meiste Zeit geht bei mir eigentlich mit menschlichen Gesprächen drauf. Meistens im Guten und meistens unnötig. Post. So, Finanzamt schreibt gerne hier, wir hätten zu Ihrem Jahresabschluss die und die und die und die und die Frage. Ich sage, what the fuck? Pack das in die KI rein und sag ihr, schreib so lange und ausführlich, wie du kannst und mach aus einer Seite mindestens 6 Seiten. Und dann generiert sie mir 6 Seiten Text und ich schicke das dem Finanzamt zurück. Und die Antwortquote nimmt ab, je länger meine Briefe werden.
Ach, das ist eine
nette Taktik. Das ist geil, die nervt mich so, die Bürokratie, und ich erschlag sie mit Bürokratie. Weil die haben ja noch keine KI, die das macht und liest.
Ja, stimmt. So habe ich noch gar nicht gedacht. Großartig, ich lerne gerade was, Fabian.
Nee, ich habe mich mal beworben, als Berater so gefördert zu kriegen. Da kam zurück, ihr Report, den ich geschrieben hatte, war unvollständig und nicht genug Daten. Das nächste Mal hätte ich gesagt, liebe KI, hier sind die Anforderungen, schreib mir den perfekten Report.
Ja.
Ja, dann könnten sie mir formell nicht mehr absagen. Ja, um Formalitäten zu erledigen, ist das eine super Sache. Ich gehe inzwischen vor Kita-Anmeldung. Pack das Formular in die AGBs rein und sag ihm, welches Feld muss ich was einfügen. Noch füllt er mir die PDF nicht aus, aber ich lese das Dokument nicht mehr. Das ist auch, wie gesagt, mit Steuererklärung oder anderen Formularen. Formular rein, sag mir, in welcher Zeile ich was auszufüllen habe. Bankkonto. Was ist man nach amerikanischem Recht für eine Firma? Das wird ja bei jedem deutschen Konto geprüft, ob man eine amerikanische Entität ist und nach welcher Klassifikation man da reinkommt. Riesenlange Liste, lass ich die KI beantworten. Guckt in der Bank eh keiner drauf, solange der Haken richtig gesetzt ist.
Genau, spiele ich mal kurz den Sesselpuper. Ich bin total bei dir, wenn du sagst, da wo es richtig weh tut. Also genau da kann man quasi Quick Wins halt, oder einfach ein sehr, sehr gutes Gefühl entwickeln, ja, das ist der richtige Weg. So, jetzt halte ich mal die Fahne hoch. Wir sollten ja nicht alles, was wir im Unternehmen an Daten haben, da reinwerfen. Weil das landet ja irgendwo. Ne? Also man muss schon auch darauf achten, wie man sich das aufsetzt. Es gibt ja so Unternehmen wie Langdog zum Beispiel, die sich dieses Themas angenommen hat. Du kannst dir KI-Agenten da bauen und baust es in einem sicheren Raum. Ja? Damit eben das nicht alles im World Wide Web landet.
Stellen wir uns die KI vor wie ein Unternehmensberater.
Ja.
Ja, der Partner bei einer großen Beratung berät eigentlich alle DAX-Vorstände in der Automobilindustrie dann wahrscheinlich. Mhm. Das heißt, der kriegt auch alle Daten und benutzt die natürlich, um seinen anderen Kunden auch irgendwas zu erzählen und zu verkaufen. Mhm. Nur dafür kriegt er Geld, dass der andere Kunde die Daten nicht sieht.
Ja.
Heißt, Samsung hat damals Daten in irgendeinen ChatGPT reingepackt und auf einmal kamen die Daten woanders hoch.
Mhm.
Erstens, man kann bei jeder KI angeben, Daten nicht teilen.
Ja.
So. Zweitens, sich bewusst machen, auf was für eine Infrastruktur laufe ich. Also ist das mein eigener Stack? Ich habe eine HP Power Station, die ist offline.
Mhm.
Da läuft Mistral Open Source drauf. Mhm. Da habe ich sensitive Daten drauf gespielt, dann kriegt das keiner mit. Da kommt man nur mit einem USB-Stick dran.
Ja.
So, da habe ich doch eine autarke Sandbox, wo ich hemmungslos arbeiten könnte mit Daten, weil die nicht den Raum verlassen.
Ja.
Zweitens, man kann es anonymisieren von vornherein, Sensitivität raus. Es geht ja um Privatsphärenschutz, nicht um Datenschutz.
Genau.
Ja, also im Bus kann ich doch messen, wer ist ein- und ausgestiegen, ohne Racial Profiling zu machen.
Ja.
Sondern mich interessiert es nur, wie viele Leute hatten eine Gehbehinderung, weil dann brauche ich mehr Zeit und musste vielleicht immer eine Rampe rausmachen oder herausfinden, oh, an der Station ist regelmäßig ein Rollifahrer, dann weiß ich das schon vorher und kann da besser mit umgehen, als wenn es mal so Überraschung ist, weil sonst kommt der Busfahrer raus, holt dann die Rampe und so etwas. Das lässt sich alles machen. Also keine Hemmung haben vor Datenschutz. Das ist ein Konstrukt im Kopf. Es gibt technische Möglichkeiten. Es gibt die Firma Neuland AI. Ja, da kann man wunderbar seine Ontologien und seine Modelle bauen, ohne dass man auf die Modelle zugreifen muss, weil da halt eine anonymisierte deutsche Plattform davor ist, die sowieso unabhängig ist, weil die sagen, komm, wir haben 6-7 Modelle darunter. Wenn einer ausfällt und nicht gut ist, kompensieren wir das sofort, sogar mit Open Source als Fallback. Es gibt inzwischen für alles eine deutsche nationale Lösung. Die Firmen müssen sich nur drum bemühen. Und deswegen sage ich auch immer, gebt euch wenigstens die Mühe, schmeißt ex-Google an, nutzt Perplexity, sagt das euer Problem und sagt, suchen wir europäische Firmen raus, die das Problem lösen. Und da kommen garantiert Firmen raus.
Ja.
Es ist Bequemlichkeit, nur amerikanische Sachen zu benutzen.
Das stimmt, das stimmt. Ich würde gerne ein Thema anreißen, weil ich es einfach ein sehr spannendes Thema finde in der Kombination. Und zwar, wie kann man sich in einem Unternehmen, ob das jetzt die Busbranche ist oder eine andere Branche, sich durch KI einen unfairen Wettbewerbsvorteil schaffen, um wettbewerbsfähiger zu sein? Also es geht um die Frage, warum jetzt als Erster starten? Warum First Mover in der Branche sein?
Ja, nehmen wir an, Automobilzulieferer, die angefangen haben, ihre Produktion ins Ausland zu verlegen, konnten günstiger produzieren. Die ja aus dem Ausland angefangen haben zu kaufen, kommen an bestimmte Sachen dran, die sie sonst nicht kriegen. Nehmen wir Halbleiter. Wir haben in Deutschland keine Halbleiterproduktion, wir kaufen die alle aus Taiwan.
Ja.
Da werden sie alle produziert. Die sind einfach qualitativ besser, günstiger als das, was wir sonst aus China kriegen, auf gewissem Niveau. Kurzum, sich einfach den Besten zu suchen, auch die beste KI zu suchen. Jeder wird wissen, manche Unternehmen verschwinden, aber die verschwinden nicht, weil sie keine KI benutzt haben, sie verschwinden, weil sie nicht mehr wettbewerbsfähig waren, weil sie teurer waren, weil sie ihre Mitarbeiter verloren haben, weil sie so dahin siechen und dann wird es gesagt, ah, das war Corona oder ah, das war die Bürokratie, dann sind das alles Ausreden. De facto ist es Unternehmensversagen und zwar Unternehmerversagen. Die Unternehmer, Mann oder Frau, Familie, Vorstand müssen wieder das machen, was ein Unternehmer auszeichnet, nämlich Entscheidungen treffen. Und Risiken eingehen und nicht nur abwarten, weil das macht die Politik, abwarten und Risikovermeidung. Nein, wir Unternehmer sind dafür selbstverantwortlich. Kurzum, Technologie packen und nehmen. Wer keine Technologie nutzt, der verschwindet. Aber alle anderen, die weiter existieren werden, werden garantiert KI immer mehr integriert haben. Es geht gar nicht ohne. Außer, und da denke ich mir drüber nach, man ist sehr individuell, also man ist ein Künstler, man ist Maurer. Ja, dann wird es eine Weile funktionieren. Krankenpfleger. Brauche ich das auch nicht unbedingt, weil es ein menschlicher Job ist. Vertriebsmitarbeiter im Außendienst, der kann sich mit einer KI vorbereiten. Aber wenn er gut verkaufen kann, kann er gut verkaufen. Da hilft auch nicht die KI, ein gutes Gespräch zu führen. Das heißt, es kommt auch sehr auf die Rolle natürlich drauf an. Ein ausgezeichneter Busfahrer ist was ganz anderes. Den wird man auch immer halten wollen, als einer, der es nur fürs Geld macht, eigentlich keinen Bock hat. Deswegen sage ich, den Chauffeur wird es immer noch geben. Aber der Chauffeur hat eine andere Aufgabe. Der bewirtet den Gast. Der ist dann wie so ein Steward. Ja? Der reicht einfach zu trinken. Und ich vertraue irgendwann, dass die KI einfach mich sicherer von A nach B fährt.
Auch schönes Bild. Also für mich ist im Unternehmenskontext tatsächlich KI auch und gerade das Thema Wissensmanagement, Knowledge Management, was auch gerade im Bereich Mobilität eine Riesenrolle, eine richtig, richtig große Rolle spielt, weil auf diesen Daten quasi geplant wird, ist für mich eins der Kernthemen. Mhm. Also für mich als Unternehmer, als Gründer, als Unternehmer, als derjenige, der alles in seinem Kopf drin hat, das quasi ein Stück weit auszuspeichern, dieses Wissen vorzuhalten, das Wissen meiner langjährigen Mitarbeiter vorzuhalten und damit auch andere zu enablen. Ja? Also ich bastel gerade an einem Agentensystem, so den Chief of Staff einfach vernünftig zu bauen. Ja? So dieses Frag Carolina oder dieses Thema eben zu lösen.
Cool.
Ich finde, das ist so eine Art Lebensversicherung für Unternehmer. Was ist, wenn wir ausfallen, ja, in bestimmten Kernpositionen?
Und das ist der Kern des Problems. Der Unternehmer sollte eigentlich aus dem operativen Tagesgeschäft raus sein. Er kennt das und Zeit haben für die Strategie, für die Leitflagen, für die großen Partnerschaften. Das ist ja, was ich mache. Ich kümmere mich, ich arbeite genauso viel wie vorher, aber ich gehe tiefer in die Partnerschaften rein, in die Speaker rein, in die menschlichen Dialoge und mache weniger operative Sachen, weil ich sie halt an der KI outgesourced habe. Das heißt, der Unternehmer, der wahre Unternehmer hat keine Angst, ersetzt zu werden, weil es ist sein Unternehmen. Mhm. Und seine Rolle oder ihre Rolle ist viel wichtiger darin, die Firma zu führen, als sie zu managen.
Genau.
Ich sage eher, KI wird auch nicht Unternehmer ersetzen, sondern Manager. Mhm. Und beim Manager kommt es drauf an. Ein guter Manager redet mit seinen Leuten, enabled sie, ermöglicht sie, hilft ihnen. Aber ein schlechter Manager ist übrigens Kündigungsgrund Nummer eins. Mhm. Ja, die Leute kündigen wegen schlechter Führung. Und eine Mentee von mir, die war bei einer großen Tech-Firma und die hatte eine Managerin, die hat sie nur micromanaged. Also die hat immer Zahlen gefragt und hat ihr verboten, an ihrem Geburtstag Urlaub zu nehmen und so richtige Schikane. Deswegen hat sie das Unternehmen verlassen, geht mit dem Wissen und baut beim Wettbewerber oder bei einer anderen Firma jetzt ein größeres Feld, auf die ihr mehr vertrauen. Mhm. Weil die ist extrem innovativ und klar und die Frau hat sich bedroht gefühlt. Mhm. Von einer jüngeren Variante, die ehrgeiziger ist. Und das ist echt schlecht für die Firma und echt schlecht für die Kultur. Das heißt, wir brauchen Leute, die mit Menschen können. Mhm. Und dann sollen die mit Menschen machen und weniger Management von Menschen, weniger Ressourcenverteilung von Management. Mhm. Deswegen kommen wir in hybride Strukturen rein.
Ja.
Der Chef hat Zugriff auf den Bot. Mhm. Ja, also du trainierst deinen eigenen Bot, kannst erstmal da fragen, bevor du mich fragst, ungefähr. Gleichzeitig hast du auch Zugriff auf die Bots deiner Mitarbeiter und könntest dir direkt aus der Linie die Infos ziehen, anstatt sie zu nerven. Du hast das schon fertig, guck's einfach rein. Hast du schon fertig, ich zieh's mir mal und guck mir rein. Mitarbeiter haben ihre eigenen Bots. Das heißt, interessanter wird's sein, wer hat Zugriff auf welche Daten. Also welche Mitarbeiter dürfen Personalfragen sehen?
Ja.
Und welche Mitarbeiter sollten bloß nicht die Personalfragen sehen? Also wo ist da das Silo? Mhm. Wo ziehst du da die Grenze?
Mhm.
Und das ist eigentlich eine spannende Aufgabe und da gibt es Software, die hilft einem, das zu strukturieren. Da muss man jetzt einfach nur sich auch bewusst machen, wer darf welche Daten überhaupt sehen, auch in der Firma.
Ja.
Also Gehaltslisten zum Beispiel.
Ja. Ja, aber ich finde, da ist ein irrer Hebel drin. Also für mich macht das als Unternehmer, lässt das auch ruhiger schlafen, dass die Möglichkeit besteht, dass man das in einem kleinen, aber auch einem größeren Team halt aufsetzen kann und Wissen einfach nicht verloren geht.
Ich habe Wellen der Panik.
Wellen der Panik.
Also die kommt und geht, aber Panik ist ja einfach nur die Extremform von Angst. Manchmal, es gab immer wieder so Schübe, oh, ich komme nicht hinterher und so viel. Und dann kam Clawbot raus und ich hatte den noch nicht installiert und getestet. Und dann habe ich Perplexity gefragt, sollte ich es machen? Das ist mein Setup, meine Möglichkeiten. Sagt man, mach's nicht.
Ja.
Und dann habe ich es auch nicht gemacht, weil das Risiko zu hoch war und der Aufwand war zu hoch. Ja. Da kriege ich kurz, ich verpasse hier einen Trend.
Ja.
Da muss ich mir sagen, Geduld. 99,9% der Menschen sehen den auch gerade nicht.
Ja.
Ja, lass dich nicht immer so treiben von den Power-Usern, von den uniken Leuten.
Ja.
Das kommt schon. Ich bin dankbar, weil ich weiß, ich kann mich heute an den Rechner setzen. Ein Kind schläft gerade und ich kann einfach 3-4 Sachen ungeheuer schnell mit einer KI lösen, weil ich einfach 4-5 Tabs offen habe für die verschiedenen Themen. Ich kann es aber schneller lösen, das entspannt mich. Früher hat mich so eine E-Mail, weil ich bin Legastheniker, wenn ich eine E-Mail schreibe, musste ich die früher immer in DeepL reinpacken, als es das gab. Wenn ich einen Blogartikel geschrieben habe, musste ich den immer erst einer Lektorin lesen und habe den 2 Tage später zurückgekriegt. Hat mich pro Artikel 15 Euro gekostet. Heute kriege ich eine Anfrage, schreibe einen Gastbeitrag für die Süddeutsche.
Ja.
Habe ich geschrieben mit einer KI, kam nur zurück, geil, richtig gut den Ton der Süddeutschen getroffen.
Ja.
Und ich grinse mich nur rein, weil der Prompt war natürlich, optimiere für die Süddeutsche.
Ja.
Hätte ich gar nicht schreiben können.
Ja.
Ich weiß doch, ich lese keine Süddeutsche. Ich weiß nicht, wie man für die schreibt, aber die KI wusste das.
Ja.
Also hat sie einen Ton geschrieben, wo der Redakteur sagt, danke, genau unsere Sprache. Ja, bitteschön. Ich frage mich die ganze Zeit, warum ich eigentlich Gastbeiträge schreibe und die Journalisten das nicht selbst machen. Und dann glaube ich, geht es um Verantwortung. Ich stehe dann da auch für den Inhalt ein. Mit meinem Namen, der ist radikal. Aber die Inhalte, die sind ja nicht aus der Welt gezogen. Die könnte sich ja da auch ziehen. Aber das machen sie nicht.
Ja. Also ich muss sagen, mir hat KI und auch meinen Mitarbeitenden hat es geholfen, uns selber besser zu führen.
Mhm.
Weil wir sind Kreative.
Mhm.
Und wie so gut wie alle Kreativen, die ich kenne, wir haben immer so 46 Tabs gleichzeitig offen. Mhm. Warum? Weil wir mit unserer Mustererkennung Sachen da rausziehen und Sachen neu zusammensetzen und etwas Neues sich daraus entwickelt. Und die KI hält ein Stück weit in der Spur, wenn man sie darauf trainiert hat. So, und es ist ähnlich wie bei dir, wenn ich ein paar Tabs weniger offen habe, läuft es auch besser.
Ja, und ich habe gelernt zu fokussieren. Also ich arbeite mit der KI an einem Thema auch trotzdem in Blöcken. Mhm. Und jetzt zum Beispiel mein Buch. Ich schreibe mein Buch, ich habe mein erstes Buch, die KI-Nation, geschrieben. Das habe ich zu 99,9% menschlich geschrieben.
Mhm.
Ungeheuer viel Geld für einen Schreibcoach ausgegeben und einen Lektor.
Mhm.
Und das hat sehr, sehr lange gedauert. Warum? Ich habe meinem Schreibcoach alle Inhalte runtergeschrieben. Ich habe die transkribiert, habe die sortiert und mein Schreibcoach hat die dann umgeschrieben in leserliches Deutsch und so ein bisschen inhaltliche Redaktion gemacht. Jetzt schreibe ich da mein zweites Buch, aber ein Science-Fiction-Roman. Und das macht so einen Spaß.
Ja.
Weil ich sage, komm mal, wir arbeiten jetzt nur am Cloudboarding, an der Zeitleiste und sagen, das passiert, das sind die Figuren.
Mhm.
Und dann habe ich gestern zum Beispiel gesagt, okay, wir brauchen Figuren. Also die hatte ich schon entwickelt, aber ich habe keine Namen. Dann schlägt er mir jeweils 5 Namen vor. Ich sage, der Name gefällt mir. Da kam noch ein Name und sie sagt, nee, ich hätte gerne Migrationshintergrund in der Geschichte. Also kam Karim raus. Ich so, geil, Karim passt doch, da kann jeder assoziieren.
Ja.
Ich sage so, komm, ich hätte gerne Background-Story syrischer Flüchtling 2015, dritte Generation jetzt in Deutschland.
Ja.
Bums, steht im Lore drin.
Ja.
Das heißt, das Buch wird konsistent, die Logikfehler verschwinden, weil dieser Karim mit einer Geschichte jetzt drin ist.
Ja.
Und dann sage ich der KI, jetzt beschreibe den Teil mit Karim mit folgender Handlung.
Mhm.
Und bums, ist das so. Ich habe das erste Kapitel geschrieben und das hat es beschrieben, das hätte ich so nicht schreiben können.
Mhm.
Jetzt habe ich das erste Kapitel geschrieben, habe es einer KI gegeben und habe dir gesagt, sei kritisch als Verlag, als Vermarkter und als Presse.
Mhm.
Wie würdest du das aufnehmen? Das Feedback war super. Habe mir das Feedback dann geben lassen, das wieder zurück in mein Original KI reingegeben fürs Buch und habe gesagt, hier ist übrigens Feedback, inkludiere das und lass uns an den offenen Punkten arbeiten. Was ich total mag, ist, ich gehe jetzt in meine KI rein und sage, wo stehen wir gerade?
Mhm.
Da sagt sie, das ist noch alles offen.
Mhm.
Ich sage, geil, fühle rein und sage, ich will an der Figur arbeiten. Okay, und dann kommen Fragen zu der Figur. Was wollen wir hier machen? Die managt mich toll, aber so passiv. Die sagt nicht, jetzt mach mal, sondern woran wir heute arbeiten. Das ist zum Nachdenken. Genial, ich kann einfach reinreden und auf einmal entsteht Wort und Bild und Texte und es ist super. Und es ist einfach super, weil ich kann das jetzt überall machen. Gerade beim Autofahren kann ich einfach wunderbar Sprachnachrichten hinterlassen, weil ich dann frei denke und muss da halt nicht mit Menschen arbeiten. Ich mag Menschen, aber ich mag nicht immer Menschen.
Ja, und vielleicht ergänzend, und das spielt genau in das Thema ein, was du gerade genannt hast, egal wer an welchem Thema irgendwo arbeitet, AI ist ein Human-Centered Interface. Das heißt, es kann sich auf jeden individuell einstellen. Du kannst die Aufgabe auswählen, mit der du zusammenarbeiten willst. Das heißt, du brauchst es in dem Fall, dass du voll in deine Kreativität reingehen kannst und dir AI in der Struktur hilft. Ja. Andere sind sehr strukturiert und brauchen aber die Challenge von außen, dass sie vielleicht ihre Blindsides besser erkennen, dass sie eine andere Perspektive einnehmen können und das und einfach nochmal überdenken, was sie gerade produziert haben, ja, weil ihnen quasi ein anderer Skill nicht so hoch entwickelt ist, ja, und das ist eine unfassbar tolle Möglichkeit. Also meine Kollegen, die das nutzen, gerade die Jungen, die sagen, ja, ich habe da so eine Idee und ich wollte das jetzt schon immer mal ausprobieren und fangen das an zu erzählen, was sie davor haben und sagt, jetzt challenge das mal. Versetz dich mal in die und die Rolle und challenge mal mein Konzept. Sag mir mal, was daran stimmt. Und dann fängt mal an, weiterzudenken. Und dann kommst du wirklich dahin, dass du, ich nenne es immer ganz gerne, collaborative computational power. Also wirklich in dieses hybride Arbeiten, human in the loop und AI als Supporter. Und du produzierst am Ende bessere Ergebnisse zusammen. Ja?
So, und das hat aber Konsequenzen.
Ja.
Also, in der Mobilität dauert das noch ein bisschen, aber wir sehen es ja gerade im Bewerbungsverfahren. Ich habe mit einer großen Firma gesprochen, sagen McKinsey zum Beispiel, die haben früher schon sehr viele Bewerbungen gekriegt, weil jeder Depp sich auch beworben hat.
Mhm.
Die nehmen ja keine Deppen, die nehmen ja sehr smarte Leute. Und jetzt bewirbt sich jeder bei denen. Warum? Ich habe früher eine Woche an eine Bewerbung geschrieben und habe die allen geschickt und gefragt, Papa guck mal drauf, Mama guck mal drauf, Oma guck mal drauf.
Mhm.
Heute generiere ich die Bewerbungstext individuell, also noch besser, ich sage der KI, scrappe eigentlich alle Bewerbungs- offene Stellen, generiere für alles automatisch den Text und schicke ihn direkt ab. Also man könnte in 10 Minuten sogar 100 Bewerbungen fertig zu kriegen. Ich bin noch jemand, der guckt ganz gerne mal drauf, aber das ist so. Und die Bewerbungsschreiben und die Lebensläufe werden angepasst. Das dazu führt, dass alle perfekte Bewerbungen nur noch schicken.
Ja.
Und es den Menschen braucht, die menschliche Kultur herauszufinden.
Ja.
Also wir werden durch KI zu einem glitzernden Perfektionsding. Also wenn jeder mit LinkedIn nur noch mit KI schreibt, ist auch ein Problem, dann ist LinkedIn geflutet von perfekt geschriebenen Artikeln. Mhm. Und ich habe festgestellt, die besten Artikel sind die, die ich aus der Emotion rausgeschrieben habe. Also ich war in meiner Behörde, musste ewig warten mit einer Stempelkarte und bin rumgelaufen, habe mir wortwörtlich noch Stempel abgeholt. Das habe ich ein Foto gemacht vorher, gesagt, ich reg mich darüber auf. Habe der KI gesagt, mach daraus einen Text. Aber das war mein Text. Bums. Ja. Der hat super gut performt. Der kam nicht aus dem Marketingplan raus.
Ja.
Der kam nicht aus der KI, die gesagt hat, oh, schreib mal darüber, sondern das war das wahre Gefühl. Mhm. Und das konnten die Leute lesen und liken und kommentieren, weil sie gemerkt haben, da ist eine Emotion dahinter.
Ja.
Und nicht das Streben nach Perfektion.
Mhm.
Was für eine Welt ist denn, wenn die KI alles perfekt macht für uns? Wo ist da die Menschlichkeit? Die werden wir finden.
Mhm.
Aber auch da denke ich halt drüber nach. Und deswegen gibt es in meinem Buch auch den, ich nenne es mal das Hinterland, ja, Brandenburg, wo die Leute sagen, Nokia 3210, keine Smartphones, ja, kein Interface, kein neuronales Display, keine autonomen Autos. Der Traktor fährt nämlich hier noch über die Straße und dann musst du auf dem Land lernen, dass da ein Weltwechsel ist etc. Also ein viel entschleunigteres Leben und die Leute wollen das dann auch. Und dann geht es ja darum, ja, Zukunft der Arbeit, ist es bezahlte Arbeit, wenn ich halt meinen eigenen Garten versorge oder ist das eigentlich Lebensgefühl und auch irgendwie, ja, der Bauer wird auch nicht bezahlt dafür, dass er die Kühe ständig melkt und sich drum kümmert, sondern kriegt irgendwann einen Großabnehmer so ungefähr. Also weg von, ich arbeite jetzt pro Stunde und ich arbeite hier für meinen Galerenbesitzer 8 Stunden ab und sitze die ab zu ergebnisorientiertes Arbeiten. Bin ich fertig, bin ich fertig.
Mhm.
Ich muss nicht zeittot sitzen, da kann ich entscheiden, ich gehe spazieren oder fange ein neues Thema an. Und da hilft KI auch ganz gut. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass es jeden mitnehmen wird. Es wird auch Leute geben, die Bedürfnisse haben im analogen Bereich. Weil sonst haben wir eine perfekte Glitzerwelt.
Ja, das stimmt. Aber ich glaube, derjenige, der begreift, dass genau diese Chance auch in der Arbeit mit KI steckt, dass du dir Zeit herausarbeitest. Du musst ja nicht 5-mal effizienter werden. Du kannst dann sagen, das, was deine To-Dos sind, die du machst, schaffst du in einem engeren Zeitfenster, fokussiert, strukturiert. Und damit hast du Zeit für die Dinge, die dir wichtig sind.
Oder es macht es, wie du gesagt hast, noch besser. Ich mache für unsere Konferenz jedes Jahr das Seating. Das heißt, ich habe 100 Gäste auf 10 Tische. Ich denke echt drüber nach. Geschlecht, Sprache, Rolle, Seniorität. Und der manuelle Teil, ich gehe wirklich auf LinkedIn, gucke mir die Bilder an, weil meine Menschenkenntnisse von Bildern sich auch ableiten lässt. Und mache das eigentlich immer roh selbst. Ich habe die KI immer den ersten Entwurf gemacht, habe ich komplett verworfen. Inzwischen bin ich so, ich habe die Leute selbst geclustert. Aber dann frage ich, ich habe jetzt hier die 10 Tische, challenge die. Und dann sagt er, challenge die super.
Ja.
Und dann sage ich, okay, wo würdest du Leute tauschen? Und dann sagt er, tausch mal die und die Position, weil Seniorität etc. deine Faktoren drin sind. Da brauche ich ewig für diesen Feinschliff.
Ja.
Aber die KI hilft mir, nochmal so einen Feinschliff rauszuholen, wo mir die Daten fehlen, weil ich die Person noch nicht persönlich kenne. Und ich sage, ich will keinen Katzentisch haben. Ich will, dass jeder Tisch mindestens ein Alpha hat.
Ja.
Eine Kommunikationsperson.
Ja.
Und die erkenne ich meistens, aber es hilft mir zu sagen, ja, an dem Tisch hast du ihn, da und da, aber die Person sitzt zu weit rechts, pack sie mehr in die Mitte, damit sie mehr die anderen Leute anspielt.
Ja.
Finde ich großartig.
Ja, spannend. Wo würdest du mich hinsetzen?
Ich habe da so 2-3 Tische, aber nicht an den Tech-Infrastruktisch, auch nicht Policymaker. Ich habe, freut mich, ich habe einen Künstler aus der Schweiz, der vorbeikommt mit seiner Frau, ist ein Gala-Dinner und der ist ein Künstler, der macht mit Musik Kunst, so ungefähr, habe ich ihn eingeladen und den packe ich natürlich jetzt mal die kreativen Wilden. Also die wirklich machen. Und die Corporates mische ich dann immer so dezenter dahin. Das ist immer so ein bisschen so eine Waagschale.
Das heißt, du würdest mich als kreativen Macher einsetzen?
Ich würde dich zu den setzen, die, also entweder ich würde dich setzen zu den anderen kreativen Machern oder bewusst an den konservativen Tisch, um den ein bisschen aufzulockern.
Ja,
das wäre aber die Frage, welche Rolle ich dich sehe, ja, und wie ich dich kenne. Weil die Leute, denen ich gut kenne, sage ich, du kriegst jetzt nicht den Tisch, wo du nur deine Freunde hast, du kriegst jetzt den Tisch, du kannst ein bisschen was machen.
Ja. Ja, das finde ich aber auch in Ordnung.
Ein bisschen Verantwortung abgeben.
Ja, Genau, das finde ich auch in Ordnung. Und ganz ehrlich, ich sitze gerne an Tischen, wo ich niemanden kenne, weil dann passieren spannende Dinge.
Oder es ist ein Tisch, wo man alle kennt und man freut sich, dass man mal mit Leuten zusammensetzt, die man eh kennt und nicht sieht. Und das weiß ich ganz gut zu dosieren. Aber ich habe zum Beispiel einen Tisch, da sind alle Leute, die sich mit Ethik beschäftigen. Wo ich aber weiß, die haben eine ähnliche Wellenlänge. Mhm. Und dann ergänze ich sie um Leute, die nachrücken, wo ich sage, okay, der passt an den Tisch dran oder an den Tisch dran, weil sie davon profitieren können.
Mhm. Spannend.
Aber das ist halt alles menschliche Sache, das ist Menschenkenntnis. Ja. Und das macht es besser, als es nur der KI zu überlassen.
Ja. Ja, und ich glaube, es hilft einem das im Unternehmenskontext, sich einem das bewusst zu machen, in welche Welt wir hineinsteuern, dass man sich als Unternehmen damit auseinandersetzen sollte, ähnlich wie
jetzt
man
jetzt schon
sich
machen müssen. Also wer jetzt erst anfängt, ist spät dran.
Ja, genau.
Und ich glaube, in der IT läuft ja KI schon die ganze Zeit. Machine Learning ist eine ganz alte Schule. Ja, ob es jetzt, wie gesagt, Pricing oder Retourenplanung ist. Ich habe letztens gelesen, das Tourenproblem war ja ewig ungelöst. In der Uni habe ich ja noch gelernt, wie man Programme programmiert in R, um Tourenprobleme zu lösen. Das kriege ich jetzt auf Knopfdruck mit der KI hin.
Ja.
Also nur noch die Bereitschaft, das zu machen und einfach mal zu testen. Wenn man es noch nicht gemacht hat, einfach mal ein paar Daten nehmen, in so ein Modell reingehen und gucken, was kommt dabei raus. Nicht aufgeben, sondern Fragen stellen und sich überraschen lassen.
Ja.
Ich sage, kindliche Neugierde bewahren.
Das ist sehr schön. Damit würde ich gerne unseren Talk schließen, weil ich finde, es ist ein schönes Schlusswort. Und ich danke dir, Fabian, dass du dir die Zeit genommen hast hier auf der Veranstaltung. Ich weiß, wir rennen alle immer sehr von A nach B. Aber es war sehr schön, mit dir ein bisschen tiefer in diesen Kontext einzusteigen. Ich danke dir.
Danke für die Einladung.
Das war wieder eine Folge von Leaders and Missions. Ich freue mich wirklich sehr, dass du eingeschaltet hast und hoffe, es hat dir gefallen. Lass uns gerne eine Bewertung da und teile diese Folge auf Social Media oder in deinem Netzwerk. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Leaders and Missions.